Der TSV 1860 stemmt sich gegen die Hausherren, bringt eine knappe Führung über die Zeit in Abwesenheit der eigenen Ultraszene und gewinnt auswärts an einem Ort, an dem BMW ein Werk betreibt. Und ihr wisst genau, von was ich rede, natürlich über den wichtigen 2:1-Sieg in der Regiotour beim FC Dingolfing am heutigen Dienstag. Auch über den werden wir vielleicht minimal sprechen. Ansonsten haben wir einiges zu bereden, was sich bei 60 München so getan hat. Und deswegen sage ich mal an diesem Stammtisch, wir reden drüber.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zum Löwenstammtisch mit der Nummer 212. Und, das kann man nicht so oft sagen, Finale, oh, Finale, oh. Ich habe es irgendwo gelesen, 60 Berlin liegt in Franken. Nämlich das Toto-Pokalfinale steigt beim FC Würzburger Kickers. 60 München ist eingezogen ins Endspiel. Und jetzt frage ich den Alex, bist du genauso gehypt wie der Löwenkosmos?
Ja, gehypt. Ich nehme es sehr gerne mit. Ich habe mich gefreut über den Sieg, war im Stadion. Gehypt. Dafür war das Spiel auch zu, über weite Strecken bieder bis unangenehm anzuschauen mit gutem Ausgang am Ende, aber ja, ins Finale eingezogen ist das, was zählt, und mal schauen, wo uns dieser Weg noch hinführt, über Würzburg hinweg.
Im besten Fall mitten rein in den DFB-Pokal. Kurz mal zusammengefasst, 60 gewinnt mit 1:0 am vergangenen Samstag in Regensburg, zieht damit erstmals seit 2020 ins Endspiel des bayerischen Toto-Pokals ein, den Landespokal. Zweite Finalteilnahme, bisher eine 100%-Quote, 2020 ins Finale erstmals eingezogen und das Ding geholt. Wäre schön, wenn es dabei bleibt. Der Finalgegner sind die Würzburger Kickers. Die haben das Ding schon dreimal gewonnen, standen zuvor fünfmal im Finale, zum letzten Mal 2024. Und wer sich erinnert, es ist die Neuauflage des Endspiels aus der Saison 2020, was 60 München im Elfmeterschießen gegen die Kickers damals auf Giesings Höhen gewonnen hat. Jetzt also das Finale in Würzburg. Das steigt am Finaltag der Amateure. Das ist der 23. Mai 2026. Alex, ich glaube, du hattest einen Hinweis bekommen von einem Hörer, weil du ja schon gesagt hast, nach Würzburg ins Finale, puh, das Stadion taugt dir jetzt mal gar nicht. Gibst du dem nochmal eine Chance?
Ich würde ihm eine Chance geben, diesem Stadion. Das Problem ist, dass ich an dem Tag sowieso nicht kann, weil ich da auf einer Hochzeit bin. Von dem her hat sich das für mich so oder so erledigt. Habe ich dann im Nachhinein erst festgestellt, dass dieser Finaltag der Amateure ja am Pfingstwochenende ist und da gibt's Wichtigeres zu tun.
Es gibt ja aber noch so dieses Was wäre wenn? Nämlich sollte 60 in die Relegation kommen, um den Aufstieg in die zweite Liga, dann ist dieser Finaltag der Amateure eventuell ohne die bayerische Ausgabe des Ganzen, dann würde man höchstwahrscheinlich dieses Finale verlegen zugunsten der beiden Relegationsspiele. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber wir fassen vielleicht einmal noch mal ganz kurz zusammen. Wann löst 60 München denn das DFB-Pokalticket? Erstens, wenn 60 das Toto-Pokalfinale gegen die Würzburger Kickers gewinnt. Wenn 60 mindestens Rang 4 in der Liga erreicht, also das Finale verliert, aber mindestens Rang 4 in der dritten Liga erreicht. Oder aber, wenn die Würzburger Kickers Meister der Regionalliga Bayern werden, weil dann werden sie quasi dadurch qualifiziert, womit der Finalteilnehmer im Toto-Pokal das zweite DFB-Pokal-Ticket bekommen würde. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz vor den Mittwochabendspielen, Mittwoch- und Donnerstagsspielen der Regionalliga jetzt vor Ostern, wenn wir da mal auf die Tabelle gucken, die Würzburger Kickers rangieren derzeit auf Rang 3 mit 50 Punkten. Knapp hinter der Spielvereinigung Unterhaching, die haben 52 Punkte auf Rang 2 und Tabellenführer momentan mit einem Spiel weniger allerdings sogar, 3 Punkte davor, der erste FC Nürnberg, die Zweitvertretung mit 55 Punkten. Die allerdings wollen ja nicht aufsteigen und dürfen auch nicht am DFB-Pokal teilnehmen. So, das heißt, eigentlich muss Würzburg nur Haching abfangen.
Okay, also selbst wenn Würzburg Zweiter wird, gelten sie quasi per Definition als bayerischer Amateurmeister. Nee.
Also quasi als echter Meister der Regionalliga Bayern, der dann, also Meister ist, wäre natürlich dann der erste FC Nürnberg 2, die würden aber die Qualifikation nicht bekommen.
Sozusagen. Okay.
Ganz genau, da würde der Startplatz um 1 verrutschen.
Na gut, wir gewinnen dieses Finale einfach und dann brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, was wäre, wenn Würzburg irgendwas macht, dann wir lösen das einfach selber.
Das wäre tatsächlich die einfachste Variante. Alex, vielleicht magst du uns mal mitnehmen, was sind so deine Erkenntnisse aus diesem Spiel in Regensburg von diesem 1-0, das ja wirklich hart erkämpft war, und ich sag mal, merci Thomas Däne.
Weil die sportlichen Erkenntnisse halten sich da ziemlich in Grenzen. Man muss froh sein, dass man nicht die Wiederholung des 0-4 aus dem November erlebt hat. Weil wenn man die erste Halbzeit so verfolgt hat, da war Regensburg schon deutlich besser. Und 60 irgendwie komischerweise sehr fahrig, auch in der Arbeit nach hinten, hat sehr viel zugelassen. Däne halt überragend gehalten, aber irgendwie war da hat irgendwie was gefehlt. Und es hat mich dann schon ein bisschen erinnert an das, was da im November passiert ist. Es hätte auch in diese Richtung laufen können, so ehrlich muss man sein. Und dann, haben wir halt Sigurd Haugen als absoluten Top-Stürmer dieser Liga. Das, was halt Regensburg nicht hat, einen, der so eine Chance macht. Weil dieses Tor zu erzielen, das ist schon echt extra klasse, das muss man schon sagen. Denn er geht ja in diesen Sprint gegen den Jan-Verteidiger, ich weiß den Namen nicht, aber eigentlich ist er ja, also der Verteidiger ist wieder hinterm Ball. Und die Situation ist in 90% der Fälle wahrscheinlich vorbei. Und dann gibt es möglicherweise, im besten Fall gibt es Ecke, dann sagt man, ja, da holt er jetzt immerhin noch eine Ecke raus, das ist stark gemacht. Ja, aber Haugen hält den Ball am Fuß, stellt den Körper gut rein, macht eine gute Bewegung und haut den Ball aus sehr spitzen Winkel ins lange Eck. Und das ist einfach überragend gemacht und löst dann auch vieles in der Mannschaft, finde ich. Also danach war es ein anderes Spiel, danach war die Körpersprache anders. Man war viel besser in den Zweikämpfen, man hat den Pokalfight angenommen oder ihn zu einem gemacht. Und dann war das am Ende, ob es ein verdienter Sieg war, ist am Ende wurscht. Du hast dieses Spiel gezogen und das ist alles, was zählt. Aber rein sportlich kann man jetzt da, ehrlich gesagt, sehr wenig analysieren. Ich finde, dass diese Reaktion, die Mannschaft gezeigt hat, das kann man am Positiven mitnehmen. Man muss aber auch sagen, wenn dieses Spiel, oder wenn man sich jetzt nur die ersten 50 Minuten anschaut, dann muss man schon sagen, dass es in der Liga nicht mehr für oben reichen wird, wenn man so auftritt. Aber ich denke auch, dass die Mannschaft das für sich so analysieren wird. Es war kein guter Auftritt in der ersten Halbzeit. Kann passieren. Wenn es dann am Ende so ausgeht, dann kann man es abhaken und kann sagen, okay, ist uns missglückt diese Halbzeit, aber wir haben das Spiel gewonnen und das ist, was zählt.
Ein K.O.-Spiel, da zählen wirklich nur die Punkte. Das ist einmal du musst dieses Spiel gewinnen, sonst ist es vorbei. Das hast du gemacht. Du hast diesem Druck standgehalten. Und nochmal danke da an Thomas Däne. Überragende Paraden. Oftmals auch noch ein bisschen mit Glück noch mit dabei. Und dann hast du halt vorne einen Sigurd Haugen, der dir im Zweifelsfall das Ding einfach reinmacht. Das ist ein bisschen vielleicht auch gefährliche Abhängigkeit, die du da vorne hast. Jetzt spielt der Kerl schon mit der Maske. Ich bin gespannt, wie lange noch. Eh schon früher zurückgekommen, wir haben es hier oft andiskutiert.
Ich glaube, die Maske behält er bis zum Saisonende.
Egal, als gutes Omen,
medizinisch angezeigt oder nicht. Ich denke, dass der die behält, rein schon aus psychologischen Gründen. Es funktioniert mit der Maske und ich glaube, dass die Maske schon einen Einfluss auf sein Spiel hat, weil ich glaube, wenn du da als Verteidiger auf so einen Stürmer zugehst mit so einer Maske, klar, denkst du, ja, steckt auch nur ein Mensch drunter, aber irgendwie ist das schon so, es hat so einen kleinen Gruselfaktor. Und ich denke schon, dass ihm das eher hilft, als es ihn stört, weil du gewöhnst dich irgendwann an die Maske.
Es ist ja auch so, dass Profisportler gerne abergläubisch unterwegs sind. Und wenn was funktioniert, dann behältst du was an. Sei es der Glückspulli oder die Glücksstrümpfe oder du ziehst immer den linken vor dem rechten Schuh an. Alles schon da gewesen. Oder einer muss irgendwie immer die Schienbein schon noch vom Torwart knutschen. Alles schon gehört, na? Solange es funktioniert, gerne beibehalten. Wir werden ja gleich über die nächsten beiden Spiele auch nochmal sprechen. Fakt ist, da muss eine Leistungssteigerung her.
um rein hier atmosphärisch, wenn wir auf diesen Punkt gehen wollen, muss ich sagen, ich will jetzt hier kein Beef mit den Ultras anfangen, es ist sowieso nie empfehlenswert, aber ich finde es, man hat sie nicht vermisst. Also ich bin froh, dass sie im Stadion die Stimmung machen, Woche für Woche, aber es war eine andere Stimmung und es hat sich irgendwie so eine andere Dynamik entwickelt unter den ja doch vielen tausend Löwenfans in Regensburg. Am Anfang war es sehr verhalten und irgendwie hat keiner so richtig gewusst, naja, wo orientieren wir uns denn jetzt hier oder wer fängt denn da an oder welcher Block macht hier die Stimmung? Und dann hat sich da so eine Eigendynamik entwickelt aus dem Stehplatzbereich heraus, die dann wirklich über die ganze Löwenfront quasi geschwappt ist. Allen voran zwei junge Burschen, wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen, so 9, 10 Jahre alt oder so maximal, die dann plötzlich auf den Schultern ihrer Väter wahrscheinlich saßen oder auf irgendwelchen starken Schultern auf jeden Fall, die sie über 90 Minuten getragen haben und da plötzlich zu den Einpeitschern wurden. Und es war wirklich cool, wie daran jeder mitgemacht hat und die waren da echt die absoluten Vorsänger und haben die komplette Kurve mitgerissen. Und es war irgendwie cool zu sehen und es war irgendwie eine andere Taktung in den Fangesängen drin. Es war sehr, sehr wechselhaft. Also man hat da fast jede Minute einen neuen Fangesang angestimmt. Das wird es jetzt so wahrscheinlich nicht geben unter normalen Umständen. Aber irgendwie war das auch cool. Ich fand das, am Anfang habe ich mir gedacht, oh, ohne Ultras, es wird heute irgendwie, könnte etwas trostlos werden, stimmungstechnisch. Dann auch noch Toto-Pokal ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, das ist jetzt dieses, ja, da ist das letzte Feuer vielleicht drin auf den Rängen. Aber es hat sich sehr positiv und sehr überraschend entwickelt. Aber ich bin froh, wenn ich am Samstag im Stadion stehe und weiß, dass die Ultras da sind. Also diesen Beef will ich jetzt gar nicht aufmachen, nicht falsch verstehen. Aber es war wohltuend anders.
Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, ich sage es mal ganz hart, wie dicke Eier muss man in so jungen Jahren haben, sich da oben irgendwie noch zu positionieren? Ja. Na? Also wir reden hier von Kiddies, die dann das so ein bisschen in die Hand nehmen und sich auch von da, keine Ahnung, 4000 Löwenfans da irgendwie nicht in die Hosen machen. Das nötigt mir ganz großen Respekt ab. Und das Zweite ist, der Vorteil der Ultraszene ist für mich ja immer, dass es so ein bisschen auch dieses Jetzt erst recht hat. Ne? Nach dem Rückstand, ich sage mal, der Otto-Normal-Fan, der klappt dann so ein bisschen zusammen in sich. Das meine ich vollkommen wertfrei, das sind klare Emotionen und da ist diese aktive Fanszene, ist für mich dann immer so genau dieser Punkt, der schiebt nochmal an und zieht dich mit diesem Trotz. Na, und das ist halt, das kann die aktive Fanszene und dafür braucht es die vor allem, um eben den Druck da hochzuhalten, auch antizyklisch.
Ja.
Und wer weiß, geht Regensburg in Führung, ob du dann jetzt genauso drüber reden würdest, aber du so sagen, ja, da hätte man es gebraucht.
Das Spiel ist entsprechend gelaufen, ja, natürlich.
Also von dem her, das meine beiden Gedanken. Unterm Strich, 60 steht im Toto-Pokalfinale. Das ist die gute Nachricht am heutigen Dienstag. Wir nehmen am Dienstagabend auf, 31. März, 60 auf der Regio-Tour in Dingolfing unterwegs. Das sah dann zwischenzeitlich gar nicht mal so doll aus. Man lag 0-1 hinten, hat das dann noch 2-1 gewonnen. Überragend natürlich, nein. Die Regio-Tour, glaube ich, eine gute Sache insgesamt. Und apropos Fanszene,
Ich müsste jetzt nachschauen, ich bin jetzt mit dem regionalen Fußball
gar nicht mehr so vertraut. Landesliga meines Wissens.
Ja, ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ist da Thomas Seidel noch Trainer? Hast du da zufällig geschaut? Mit dem habe ich viel zu tun gehabt in meiner Sportredakteurszeit. War lange bei der Spielvereinigung Grün-Weiß-Deckendorf Trainer. Und ist dann, soweit ich weiß, nach Dingolfing gewechselt. Also da müsste ich mich jetzt schon schwer täuschen. Also liebe Grüße an dieser Stelle, ist, soweit ich weiß, auch ein zumindest Löwensympathisant.
Also soweit ich das sehen kann, ist er es noch.
Ja, ich will ihm jetzt da kein Einsnest legen, aber er ist dem Löwen zugetan. Ich glaube, so viel kann ich sagen.
Ist er. Er also, ist im Amt seit 1.7.2023.
Ja.
An dieser Stelle Grüße, sollte er reinhören. So viel zur Regio-Tour. Das Thema, wer wie viele Spielminuten hatte, möchte ich da jetzt auch gar nicht aufmachen. Nur die eine gute Nachricht, Manuel Pfeiffer hat heute gespielt, was noch nichts heißen muss, ob er vielleicht gegen Mannheim oder auch gegen Cottbus schon eine Option ist, aber es ist zumindest nah dran, um wieder eine Alternative auf der Außenbahn zu sein. Ich glaube, das ist die mitunter wichtigste Nachricht. Wenn ihr euch fragt, wo die Anja ist, ich blende für alle, die uns auf YouTube zuschauen, mal was ein. Die ist auf Safari gerade. Die ist in Südafrika und hat uns natürlich ein Foto von einem Löwen geschickt. Nicht nur eins, sondern ein wunderschönes Foto eines, bisschen gezeichneten Löwen, möchte ich schon fast sagen.
Naja, der war gerade ein Zebra erlegt wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich. Deswegen liebe Grüße an Anja, kommen sicher aus Südafrika zurück und hoffentlich siehst du noch ein paar Löwen mehr. Dann kommen wir von einem schönen Thema, müssen wir glaube ich jetzt zu einem kommen, das ein sehr trauriges ist. Wir kommen jetzt langsam in eine Altersstruktur, wo Löwenlegenden weniger werden, die noch leben. Es hat am vergangenen Wochenende Carsten Wettberg getroffen. Er ist im Alter von 84 Jahren verstorben in Wasserburg am Inn. Es sieht danach aus, dass die Beerdigung am kommenden Dienstag, also am Dienstag nach Ostern sein wird, am 17. April um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche in Mainburg. Für Fans ein bisschen undankbar, zumindest die, die da längere Anfahrt haben oder auch Allesfahrer, denn das ist ja der Spieltag bei Energie Cottbus, 60 gastiert da um 19 Uhr in der Lausitz. Carsten Wettberg, legendärer Aufstiegstrainer, Anfang der 90er Jahre, auch mal Vizepräsident gewesen, sehr aktiv gewesen, auch was Traditionsmannschaft anging und vor allem jedes Charity-Event, wo der Löwe mal zumindest angefragt hat, war er ganz vorne mit dabei. Einer der Großen, obwohl er ja gar nicht so lange da war. Das ist eigentlich das Kuriose. Er hat mit einer, ich glaube, knapp zweijährigen Amtszeit hat er aber immense Spuren am Giesinger Berg hinterlassen, hat 60 da nach ewig langen Jahren in der Bayernliga wieder in die zweite Liga geführt, konnte 60 da nicht halten, ist dann im Saisonendspurt entlassen worden. Und trotzdem, wenn du von legendären Löwentrainern redest, dann ist das Max Merkel, dann ist das Werner Lorand und dann ist das Carsten Wettberg. Legendäre Szenen mit dem weiß-blauen Schirm, den er zerschmettert auf im nassen Grünwalder Stadion. Also dann in der Unterhose von Edgar Endres das BR-Interview macht, hat mal im Abendzeitungsinterview gesagt, ja, was hätte ich denn machen sollen? Wir sind aufgestiegen, wir haben es die Kleider vom Leib gerissen und dann steht da daneben plötzlich Edgar Endres. Ja, was soll ich denn machen? Was hätte ich machen sollen? Ja. Und dann natürlich auch der Rekord, der wahrscheinlich in alle Ewigkeit bestehen bleiben wird. 54 ungeschlagene Löwenspiele in Folge, saisonübergreifend. Das ist schon, das ist grandios. Und da kann man nur sagen, ja, schade, eine Löwenlegende weniger. Was verbindest du denn mit Carsten Wettberg, mit dem Namen Alex?
Ja, erstmal das große Lebenswerk natürlich. Er hat ja nicht nur bei den Löwenspuren hinterlassen, sondern er hat ja im Prinzip im bayerischen Fußball alles trainiert, was Rang und Namen hatte in seiner langen, langen Trainerlaufbahn. Ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Eintrag mal hergeholt. Also da sind natürlich Jan Regensburg dabei, Spielvereinigung Landshut, der ASV kam tatsächlich auch, was mich jetzt persönlich interessiert. Dann aber auch in späteren Jahren SV Donaustauf, Seligenporten, Kelheim, was haben wir noch, FC Augsburg auch ganz, ganz früh, Mitte der 90er. Also er hat da irgendwie, er hat den bayerischen Fußball einfach geprägt über Jahrzehnte. Nicht nur den Löwen, sondern auch viele, viele andere Vereine. Und wie du schon gesagt hast, er hat ein großes Herz gehabt. Er war immer bei Charity-Events dabei, gerade wenn es dann im Löwen-Kontext stattgefunden hat. Da habe ich ihn einmal kennengelernt in Fichtach tatsächlich, wo, ich weiß gar nicht, das war ein Olaf-Bodden-Benefiz-Spiel, glaube ich sogar. Da war er auch dabei. Das ist schon, dürfte jetzt fast 10 Jahre her sein. Und ich habe ihn tatsächlich auch in den letzten Jahren, die letzte Begegnung dürfte so 3 Jahre her sein wahrscheinlich, immer mal wieder dann auch in der U-Bahn getroffen nach Löwenspielen oder was heißt getroffen, ihn halt gesehen einfach und mir gedacht, ja Wahnsinn eigentlich, jenseits der 80 und geht da immer noch zu den Löwenspielen und stellt sich da in die U-Bahn, wird von Fans angequatscht, natürlich immer nur nett, weil Carsten Wettberg, ich glaube, den kann man nicht mögen können. Das war einfach ein Mensch, der sehr viel Positives und Gutes ausgestrahlt hat, ein großes Herz hatte. Ja, ich habe ihn als Löwentrainer nicht erlebt, logischerweise, dafür bin ich zu jung. Aber natürlich weiß ich aus Erzählungen oder aus diesen von dir angesprochenen Videoausschnitten, welche Spuren er hinterlassen hat. Und einfach, er war der, der quasi den Löwen aufgeweckt hat nach diesen trostlosen Bayernliga-Zeiten. Und da, glaube ich, kann man ihm nur ein Denkmal setzen, in welcher Form auch immer.
Weil du gerade ein paar Ex-Vereine angesprochen hast, du hast mich gerade nochmal neugierig gemacht. Ich habe auch nochmal drauf geguckt. Spielvereinigung Landshut, dann die beiden Vorgängervereine des FC Ingolstadt, also der MTV und der ESV, die hat er beide trainiert. Dann, was haben wir hier? Post Süd Regensburg war auch noch mit dabei. Haching war ist ja aus Unterhaching zu 60 gekommen. Ja. Das ist ja auch so eine Sache. Also grandios. Und weil du gesagt hast, ein, zwei persönliche Erinnerungen, ich habe auch eine und die ist mittlerweile fast 16 Jahre her tatsächlich. Der ein oder andere mag sich erinnern, Sommer 2010, 60 München, damals der 150. Geburtstag und 60 hat ein Jubiläumsevent auf Grün, auf Giesings Höhen damals veranstaltet. Und zwar gab es damals ein Jubiläumsspiel und davor durfte eine gecastete Fanelf zweimal 20 Minuten als Vorspiel im Grünwalder Stadion gegen eine Legendenauswahl spielen. Das wurde damals vermarktet unter dem Namen das Karsting. Unter der Schirmherrschaft und den wachen Augen von Carsten Wettbeck, der dann aus einem Casting seine Mannschaft zusammengestellt hat. Und ratet mir, wer bei diesem Casting mitgemacht hat vor 16 Jahren. Das war meine Wenigkeit. Ich war eines von 100 Vereinsmitgliedern, das damals da mitgemacht hat in den Disziplinen Torschuss, Kleinfeldspiel, Dribbling, Torjubel und Löwenquiz. Ich habe das extra nochmal rausgeschrieben. Es war der 2. Juni 2010, es war arschkalt, es war nass, es hat geregnet wie aus Kübeln. Also schön war was anderes. Gefroren hat es uns alle wie die Rohrspatzen. Kleiner Spoiler, ich habe es nicht in dieser Elf geschafft, das ist aber auch wohlverdient so gewesen.
Oder lag's am Torjubel? Oder?
Da fand ich mich eigentlich ganz stabil, muss ich sagen. Nee, ich glaube, ich habe im Kleinfeldspiel nicht so ganz überzeugt. Ich weiß, es wurde ja auch nicht transparent gemacht, wer wie viele Punkte irgendwo wo bekommen hat, soweit ich mich erinnern kann jetzt. Also es war natürlich, ich glaube, es war so ein bisschen aus allem etwas und bei mir hat es damals halt nicht gelangt. Ich war dann ganz normal auf der Tribüne gestanden, aber eine wirklich tolle Erinnerung und damals Carsten Wettbeck sehr, sehr herzlich, sehr, sehr offen, sehr ja engagiert im Rahmen des Möglichen. Es war einfach, war eine tolle Atmosphäre, die auch durch ihn damals da geschaffen wurde. Und es gibt tatsächlich ein Video von diesem Casting in den Untiefen von YouTube noch, wo ich auch drin zu sehen bin. Ich werde den Link, bitte Alex, such es nicht und pack es nicht in die Shownotes. Sei mir so lieb.
Aber mache ich mir nicht. Ich muss nur immer dran denken, das war so eine Zeit, da gab's mehrere so Fußball-Castings sogar. Oder zumindest eines, an das ich mich konkret erinnern kann. War das zu dieser Zeit, also so zwischen 2006 und 2010 wahrscheinlich, wo da war sicher Oliver Pocher beteiligt und bestimmt auch Matze Knob und bestimmt auch Felix Magath in seiner Rolle als Schleifer. Ich glaube sogar, war da Werner Lorand dabei? Ich weiß es nicht.
Ich wollte es gerade sagen, da war doch Werner Lorand auch bei Sat.1 bei irgend sowas
ja,
dabei.
Ja, stimmt. Also ganz dunkel kann ich mich daran erinnern. Das dürfte ungefähr dieser Zeitraum gewesen sein. Da hatten Fußball-Castings offenbar gerade für so Gaudi-Spiele oder Charity-Spiele große Konjunktur.
Ja, aber wie gesagt, eine wirklich schöne Erinnerung, die mir da tatsächlich dann auch nochmal, die ist so ein bisschen hochgespült und wie gesagt, ganz, ganz, ganz lange her. Und da kann man aber nur nochmal den Hut ziehen vor Carsten Wettberg, den Schirm nochmal öffnen, wie man es auch ausdrücken möchte. Sehr, sehr schade. Und man kann nur sagen, merci Carsten. Aus Löwensicht. Gehen wir zurück aufs Spielfeld. Denn am Osterwochenende geht's weiter für 60 München. Und wenn wir uns auf die Tabelle stürzen, der dritten Liga, zurück nach der Niederlage des TSV 1860 München beim MSV Duisburg, was ja durchaus so ein bisschen Showstopper war und wo wir aber beide gesagt haben, wir wollen uns die Hoffnung da nicht komplett nehmen lassen. Wir haben gesagt, wir haben uns wahrscheinlich ein bisschen angeglichen, was die Zuversicht angeht. Meine geht trotzigerweise ein bisschen nach oben. Die Bauer kam von einem unteren Level. Deine war relativ weit oben. Jetzt hat sie einen ordentlichen Dämpfer bekommen.
Aber sie ist wieder ein bisschen gestiegen in der letzten Woche. Oder in den letzten zwei Wochen. Also.
Das ist doch schön zu hören. Also 60 mit einem Rückstand von 5 Punkten auf Rang 3 und von 6 Punkten auf Rang 2. Es ist vollkommen klar, es sind noch 8 Spiele zu gehen. Stolperer können dir jetzt richtig auch den Stecker ziehen. Und die nächsten beiden Gegner heißen Waldhof Mannheim und Energie Cottbus. Waldhof Mannheim kommt auf Giesingshöhen und am Dienstag muss 60 nach Cottbus. Fangen wir mal mit dem an, was direkt vor der Haustür steht. Ich habe schon gesagt, gegen Waldhof Mannheim, Manuel Pfeiffer könnte durch diesen Einsatz in Dingolfing, könnte so ein Fingerzeig sein, dass er für den Kader jetzt eine wirkliche Alternative ist. Wer definitiv ja noch ausfällt, sind die Langzeitverletzten. Tuna Dennis, das ist eh klar. Bei Jesper Verlade ist wieder so, der hat sich schon wieder verletzt. Der hat in dieser Saison wirklich die Scheiße am Schuh kleben. Kilian Jakob ist noch angeschlagen. Sean Dulic hat noch Trainingsrückstand. Max Christiansen, da ist auch noch fraglich, wenn er zurückkommt. Tore Jakobsen ist gelb-rot gesperrt. Das sind die Ausfälle. Also ist jeder, der da wieder reinrücken kann, schon mal hilfreich, auch wenn es vielleicht nicht 1:1 die Position ist, aber es gibt in der Breite wieder ein bisschen mehr Flexibilität. Und damit wir das Ganze auch gescheit einleiten, gibt es unsere Kategorie.
Und vor allem, lur kurz rüber, ja. Ich würde nochmal kurz zurückluren auf Regensburg, weil da gab es ja
dann
das Comeback, kann man so sagen, von Florian Niederlechner, der zumindest eine Viertelstunde ran durfte, der lautstark gefordert wurde von den Rängen. Fand ich wirklich gut, auch dass sich da die Fans so solidarisiert haben mit ihm. Ob das dann sportlich gerechtfertigt war, wie sage ich das jetzt? Er hat sich nicht unbedingt aufgedrängt in dieser Viertelstunde. Sehr unglücklicher Auftritt. Bemüht, engagiert, kann man ihm überhaupt nichts absprechen, aber ich weiß nicht, ob er sich dadurch zu einer Option für den Kader gegen Mannheim gemacht hat, muss man klar so sagen. So sehr ich es ihm wünschen würde, persönlich, rein sportlich hat er nicht die großen Argumente gesammelt. Das nur dazu noch, zur Kadersituation der Löwen.
Passt aber trotzdem, wir müssen ja trotzdem rüberluren, was erwartet uns? Wartet Waldhof Mannheim auch auf Florian Niederlechner oder umgekehrt? Wir werden sehen. Aber ja, ich bin grundsätzlich bei dir. Ich bin neugierig, ob es diesmal für einen Kaderplatz in der Liga reicht. Der Gegner auf Giesingshöhen heißt Waldhof Mannheim. Die rangieren momentan auf Rang 9 der dritten Liga mit 45 Punkten und 49 zu 54 Toren. Es gab bereits laut Transfermarkt.de 55 Duelle zwischen dem Waldhof und 60 München. Die Bilanz 26 Löwensiege, 11 Remis, 18 Niederlagen bei 99 zu 76 Toren. Das heißt, das nächste Löwentor ist Nummer 100 gegen Mannheim. Im Hinspiel, das war ein durchaus bitterer Nachmittag für 60, 12. Spieltag 1:3 verloren nach 1:0 Führung, mit eines von zwei Traumtoren von Max Christiansen. Danach aber ging es dann für 60 dann doch langsam, aber sicher so ein bisschen in stabilere Gewässer, wenn man das Spiel in Regensburg nochmal ausklammert, das ja dann das Rückspiel das Jahr noch kommt. Bei Mannheim hat sich im Winter dann doch etwas getan, wenn man auf die Ab- und Zugangsliste guckt, wenn man vor allem auf die Winterabgänge guckt. Das sind durchaus Namen dabei, die man kennt. Niklas Schipnowski ist zur SGV Freiberg gegangen in die Regionalliga, die sich ja anschicken anzuklopfen. An der dritten Liga Malte Karpstein, den hatten wir beim letzten Mal schon, der ist nach Regensburg gegangen, der 27 Jahre alte Innenverteidiger Josef Wardak. Ist weiter verliehen worden nach Lübeck. Und der Wechsel, der eigentlich am meisten für Wirbel gesorgt hat, war der von Kennedy Okpala, den 21 Jahre alten Mittelstürmer, zu Paderborn für knapp 550.000 Euro. Das war ein bisschen ein Hin und Her. Da gerne nochmal reingucken. Das war ja so, ja, ich wechsle und dann so, ach Mannheim weiß davon gar nichts. Das war ein bisschen seltsam. Hat auf alle Fälle für Wirbel gesorgt. Mannheim hat aber einen Großteil dieses Geldes dann doch gleich wieder neu investiert, und zwar vor allem in einen neuen Rechtsaußen, ein 20 Jahre alter Offensivmann mit dem Namen Lovis Bierschenk. Der kam aus der zweiten Mannschaft von Mainz 05 für 400.000 Euro. Das heißt, man hat einen Großteil der Summe, die man durch den Okpala-Transfer eingenommen hat, wieder ausgegeben. Dazu kam der Rechtsverteidiger Sanusi Bar, 22 Jahre alt, aus Braunschweig. Dann, oh Gott, das ist jetzt, auf den Namen habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, das tut mir jetzt schon leid, Oluwaseun Ogbemudia, 19 Jahre alter Innenverteidiger, ausgeliehen von Union Berlin. Dazu Vincent Till, 25 Jahre alter Rechtsaußen, der war zuletzt vereinslos, hatte davor noch in Aserbaidschan gespielt. Und dann noch den 18-jährigen Linksaußen Nolan Muteba Ntumba, auch der war vereinslos. Man hat also sechs
sind alle im Winter gekommen.
Geholt, beziehungsweise fünf Spieler hat man geholt. Yusuf Wardak hatte man eine Leihe beendet, hat ihn aber sofort wieder weiterverliehen. Also fünf Neuzugänge im Winter. Und ganz spannend an sich, zuletzt Mannheim mit einer absoluten Ping-Pong-Serie. Auswärtsniederlage, Heimsieg. Auswärtsniederlage, Heimsieg. Auswärtsniederlage, Heimsieg. Jetzt auswärts, ja. Wir wissen, was kommen muss.
Spielen wir doch weiter Ping-Pong, würde ich sagen.
Genau das. Mannheim in dieser Saison ja eigentlich relativ stabil im Mittelfeld unterwegs, immer mal wieder so an der Abstiegszone so ein bisschen geschnuppert, um es mal vorsichtig zu sagen. Immer wieder so gedroht, unten reinzurutschen. Es ist ja, nie genau, wirklich passiert. Ja. Am Anfang sah es nicht so dolle aus, aber vor allem mit der Verpflichtung des neuen Trainers Luc Holtz hat man es geschafft, sich zu stabilisieren. Hat aber mit den immer wieder in den letzten Jahren gehegten Ansprüchen, mal oben anzuklopfen, in diesem Jahr auch überhaupt nichts zu tun. Und wir wissen es, war das Duell mit Waldhof Mannheim immer emotional aufgeladen, aufgrund der Vergangenheit und auch aufgrund der Löwennähe zum ersten FC Kaiserslautern. Das ja. hat man ja das ein oder andere Mal in der Vergangenheit schon erlebt.
Ja, und die Waldhof-Fans haben sich ja in dieser Saison auch schon das ein oder andere geleistet, also könnte interessant werden. Ja, weil du sagst, die haben mit dem Aufstieg nicht im Ansatz irgendwas zu tun. Man muss jetzt schon der Fairness halber sagen, wenn die gewinnen, sind die bis auf einen Punkt an 60 dran. Also wir, oder? Rechne ich richtig, wenn wir jetzt über den Aufstieg sprechen, ja. Dann ja, also Mannheim spielt jetzt keine absolute Grottensaison. Die muss man schon irgendwie am Schirm haben. Und die werden nicht mehr oben angreifen, dafür ist der Abstand zu groß. Aber lass die ein Spiel mehr gewinnen oder zwei, dann sind die auch voll dabei. Deswegen, ich würde sie nicht unterschätzen.
Nein, unterschätzen auch absolut nicht. Was kurios ist, sowohl 60 als auch Mannheim haben 14 Saisonsiege. Der große Unterschied ist nur, dass Mannheim nur 3 Remis hat und dadurch 13 Niederlagen. Bei 60 sind es halt 7 Unentschieden und 9 Niederlagen. Das ist der große Faktor. 60 hat mehr Spiele noch ausgeglichen gestaltet. Bei Mannheim war es halt bis auf 3-mal halt Hop oder Top. Und das kann dir ja, das haben wir ja auch schon mal gelernt, das kann dir auch gewisse Punkte kosten. Vielleicht da ein kurzer Blick zu Hansa Rostock, die ja vor 60 München 4 Punkte stehen, direkt auf Rang 6, 60 ja momentan auf Rang 7. Die haben auch 14 Siege, die haben aber 11 Unentschieden bei nur 5 Niederlagen. Und das reicht momentan halt nur zu Rang 6. Na, sollte es Rostock nicht schaffen, dann wird es an den Unentschieden liegen. Also das gehört halt immer auch so ein bisschen zur Wahrheit dazu, wenn man sich diese Zahlen so anguckt. Und ja, wie man es macht, sieht man beim VfL Osnabrück. Die haben jetzt die Kurve bekommen, haben 18 Siege, 7 Unentschieden und gerade mal 5 Niederlagen. Und dadurch souveräner Tabellenführer mittlerweile. Bringt uns aber tatsächlich, weil wir heute gesagt haben, wir gucken ja noch ein bisschen weiter voraus. Natürlich mit der Gefahr, dass wir am Samstag natürlich überholt sind nach dem Abpfiff des Spiels 60 gegen Mannheim, gucken wir auch noch zu Energie Cottbus kurz rüber.
Rüberglut.
Die sind nämlich momentan auf Rang 5 mit 54 Punkten und 55 zu 44 Toren. Die waren lange Zeit ja konstant unter den Top 2 eigentlich. Und die haben sich in den letzten Wochen so ein bisschen ja selber das Bein gestellt. Zu viele Unentschieden, da sind wir jetzt bei genau dem Thema, was wir gerade angesprochen haben. Immer so ein bisschen hin und her gependelt zwischen Sieg und Unentschieden. Was grundsätzlich jetzt okay ist, nur sind halt die Mannschaften oben mittlerweile in eine gewisse Konstanz eingebogen, wo dir das jetzt auf die Füße fallen kann. Und dann gab es natürlich dieses 1:4 in Aachen Mitte März, was so ein bisschen ein kleiner Showstopper gewesen ist. Und dementsprechend nur ein Punkt aus den letzten 3 Spielen bei Energie Cottbus. Das heißt, die sind unter Zugzwang. Die Bilanz gegen 60 München. 25 Duelle, 13 Siege für 60, 5 Remis, 7 Pleiten bei 45 zu 25 Toren. Das Hinspiel am 13. Spieltag in der Hinrunde, das war ein 3:0 auf Giesingshöhen. Das war ja eines der Spiele, wo 60 den Tabellenführer gestoppt hat, wie gegen Duisburg.
Höchst souverän.
Oh ja, am 1.11. des vergangenen Jahres. Und auch in Cottbus hat sich auf der Kaderliste etwas getan. Man hatte drei Neuzugänge. Man hat Gianluca Pelzer geholt, 19 Jahre alt, Innenverteidiger von Hoffenheim 2. Mladen Cvjetinović, 22 Jahre, ebenfalls Innenverteidiger, Leihgabe von Holstein Kiel. Und er hat, es ist der prominenteste Neuzugang, man hat Tolga Sigerci geholt, 33 Jahre alt, defensiver Mittelfeldspieler, hat ihn zu seinem Bruder geholt. Das ist schon auch ein Transfer, natürlich ohne finanzielles Risiko, aber die beiden Brüder im Kader jetzt zu haben, das ist eine tolle Sache für Energie. Es gab aber auch 5 Abgänge, darunter einen, den wir bei 60 München ja eigentlich noch ganz gut kennen, nämlich Erik Tallig, 25 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, der hat Cottbus verlassen und zwar in Richtung VSG Alte Glienicke nach Berlin. Ich glaube, bei Erik Tallig können wir festhalten, die schwere Verletzung, die er sich bei 60 zugezogen hat, das war eigentlich so sein Karriereknick. Da wäre viel mehr drin gewesen, eine ganz bittere Geschichte. Und jetzt versucht er es über einen neuen Anlauf über die Regionalliga Nordost. Die 4 weiteren Abgänge bei Energie Cottbus: Theo Okbidi, 25 Jahre alter Rechtsaußen nach Babelsberg, Elias Bethke, 22 Jahre alter Torwart nach Dresden, Gianluca Pelzer ist sofort weiterverliehen worden nach Lübeck und Dennis Dua ist nach Dresden wieder gegangen. Da wurde die Leihe beendet. Der Innenverteidiger ist auch wieder weg. 60 in Cottbus. Auch so Spiele, die können richtig gut laufen und die können richtig schlecht laufen. Wir haben beides schon erlebt. Von einem 5:0 Auswärtssieg bis zu einem 1:5 in der vergangenen Saison. Auch ein Duell der Teams unter Zugzwang, wobei man in der Hinsicht dann auch ganz klar sagen muss, Cottbus hat dann mehr zu verlieren. Weil die eigentlich schon konstant oben dran waren.
Ich würde über dieses Spiel ehrlich gesagt noch gar nicht reden. Wir schauen jetzt auf Mannheim und Cottbus kommt dann. Wir tun jetzt hier die Chronistenpflicht, aber ich würde mich jetzt, also ich gedanklich konzentriere mich zu 100% auf Mannheim. Und grundsätzlich kann man sagen, diese Woche, diese englische Woche, recht viel englischer wird es nicht. Es ist einfach wahnsinnig viel drin, viele, viele direkte Duelle da oben. Und du wirst am Ende dieser Woche wissen, wo du stehst und wo du am Ende der Saison auch noch hinschauen kannst. Also es wird die Woche, die vieles oder fast alles entscheidet wahrscheinlich, gerade mit Blick auf 60. Also du stehst sowieso in jedem Spiel unter Zugzwang und du musst aber jedes einzelne gewinnen oder irgendwie auf deine Seite ziehen und das, ja, da bringt es jetzt nichts über Cottbus zu spekulieren. Ich würde sagen, voller Fokus auf Mannheim und ja, dann schauen wir, wie diese englische Woche ausgeht.
Der Vollständigkeit halber, 60 daheim jetzt gegen Mannheim, dann unter der Woche in Cottbus und dann kommt Regensburg nach München und dann ist das Stand heute letzte fix terminierte Spiel, ist dann das darauffolgende Auswärtsspiel des TSV 1860 beim 1. FC Saarbrücken am 18. April. Alle anderen Spiele bis auf den letzten Spieltag dann ja noch nicht fix terminiert. Lass uns mal auf die Begegnungen am Osterwochenende gucken. Es wird ja diesmal kein Freitagsspiel geben wegen Karfreitag, sondern der Spieltag mit der Nummer 31 startet wirklich erst am Samstag und zwar dann, wie wir schon besprochen haben, 60 empfängt Mannheim. Dazu am Nachmittag Osnabrück gegen Schweinfurt, Rostock gegen Viktoria Köln, Havelse gegen Cottbus, Aue gegen Hoffenheim 2. Dann gibt es 2 Spiele um 16.30 Uhr, nämlich Stuttgart 2 gegen Regensburg und, das ist das Knallerspiel an diesem Wochenende, Rot-Weiß Essen gegen den MSV Duisburg. Und am Sonntag dann Ulm gegen Verl, Saarbrücken gegen Ingolstadt und Aachen gegen Wiesbaden. Aber ich glaube, da kann man sagen, Essen-Duisburg, das ist der Knaller an diesem Spieltag. Da gibt es kein Wenn und Aber. Auch für 60 mitunter das Spiel, wo du am meisten dann danach hingucken kannst. Wer stellt da wem ein Bein?
Ja.
Denn nur so geht's. 60 braucht Schützenhilfe da oben und muss zuallererst, und das hast du gesagt, seine Hausaufgaben machen, um alle Eventualitäten weiterhin aufrechtzuerhalten. Was machst du an Ostern?
Am Samstag ins Stadion gehen und am Sonntag Keine Ahnung. Ach ja, Montag gibt's auch noch. Auch keine Ahnung. Aber das Wetter soll gut werden, also da wird sich was finden.
Ich habe die Hoffnung anzugrillen am Wochenende. Ja, 60, wir hatten ja mal drüber gesprochen, ist die eine Karte noch da? Oder ist die? Ja. Natürlich nicht. Ich schaue mal, ob ich noch eine Karte abstauben kann. Es war lange Zeit unklar, wie bei uns die Osterfeiertage familiär aussehen. Deswegen musste ich mich da so ein bisschen auf Halb-Acht-Stellung halten. Jetzt ist klar, Sonntag wird gespult bei uns. Mhm. Vielleicht muss ich an den Grill, fände ich tatsächlich eine coole Sache. Momentan soll es ja ganz gut ausschauen. Das heißt, der Samstag ist frei. Dementsprechend gucken wir mal, was passiert. Alex, mein Zettel ist leer.
Dann machen wir doch den Deckel drauf. Auf den Zettel.
Mach mal den Deckel drauf auf diesen Zettel. Dann verbleiben wir natürlich wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Dann sagen wir, bleibt's gesund, bleibt's optimistisch, bleibt's freundlich und bleibt's auch über Ostern hinweg. Vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.